ARD Sounds.
Sie hat ein bisschen zugenommen, so 2 bis 3 Kilo mehr. Jetzt sind es mehr als 11 Kilo. Die neue Meisterschale ist fertig, muss dann ein bisschen vergrößert werden, damit dort weiter Meister eingraviert werden können. Schätzungsweise hat man zumindest gesagt, so 30 Jahre Zeit, bis die nächste Erweiterung fällig ist. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wer da eingraviert wird. Kommt auf die Länge des Vereinsnamens an, aber 30 Mal FC Bayern München ist wahrscheinlich sehr lang.
Ich hatte kurz Angst, dass du von mir sprichst, als du sagst, sie hat ein bisschen zugenommen. Ja.
Sowas fällt mir nicht auf. Findest du die eigentlich schön? Weil irgendwie hat sie natürlich einen sehr, sehr großen ideellen Wert, die Meisterschale. Aber es ist natürlich in erster Linie erstmal eine Salatschüssel.
Ach, das finde ich geil. Also ich weiß nicht, wo dieser Begriff Salatschüssel herkommt. Ich habe noch nie eine Salatschüssel gesehen, die so aussah. Ja.
Ja, viel Salat passt nicht rein.
Nee, bestimmt. Deswegen. Also ich finde sie eigentlich ganz schön. Ich habe da immer Diskussionen bei mir im Freundeskreis mit dem Stanley Cup. Den finde ich nämlich zum Beispiel voll hässlich. Aber die machen ja auch diese Ringe, die dann immer noch da drauf kommen.
Und der ist halt irgendwie auch ein bisschen unhandlich. Der wird natürlich auch immer größer. Der ist riesig, der ist sehr schwer.
Aber 11 Kilo ist halt auch schon, ne? Wenn du nach so 90 Minuten Spiel dann noch 11 Kilo in die Luft recken musst.
Ich finde auch 11 Kilo jetzt. Also gut, das sind natürlich auch alles durchtrainierte Sportler. Die werden das schon irgendwie hinkriegen mit letzter Kraft. Was ist für dich der schönste Pokal im Fußball jetzt mal?
Ach, wahrscheinlich der WM-Pokal.
Aber es ist ja auch kein richtiger Pokal, es ist ja wie so ein Goldbarren.
Aber so diese Weltkugel, die man da so angedeutet sieht. Und ich habe damals in dem Jahr, bevor Deutschland Weltmeister wurde, hatte ich beim Bleigießen an Silvester sowas, was aussah wie ein Weltpokal.
Nur aus Blei. Ich finde am schönsten den, früher hieß es UEFA Cup, also den Pokal, den man in der Europa League gewinnt. Ja, der ist für mich irgendwie, den finde ich mir am coolsten.
Ja, aber der sieht auch ein bisschen aus wie so ein Bierglas. Wenn der immer so eingeblendet wird, wenn man in Kneipenfußball guckt, ist das ja immer, damit das nicht illegalerweise ein privater Stream ist. Und ich finde, das sieht aus wie ein Bierglas.
Aber das ist doch das Wichtigste an einem Pokal, dass man was reinschütten kann, um rauszutrinken.
Solange es kein Energy Drink ist.
Ja, wenn man es mischt mit entsprechenden Sachen. Also wir sind noch weit entfernt, nee, so weit eigentlich nicht mehr, aber noch gibt es keine Pokale. Es gibt möglicherweise aber Titel am Wochenende. Unter anderem darüber werden wir jetzt sprechen im Sportschau-Bundesliga-Update. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende. Anne Hild ist da, ich bin Tobi Schäfer. Wir haben gerade die Bilder der aufpolierten und erweiterten Meisterschale gesehen auch. Das ist nochmal der Hinweis, falls ihr das immer noch nicht mitbekommen habt. Wir sind auch ein Videopodcast, uns könnt ihr gucken bei YouTube oder bei Spotify, könnt ihr switchen. Dann seht ihr da die Meisterschale und seht vor allem dann auch die wichtigsten Szenen, über die wir dann auch nach einem Spieltag immer sprechen. Anne, 30. Spieltag. Mhm. Wir kümmern uns gleich darum, dass die Bayern Meister werden können und darum, wie viele Pokale sie tatsächlich holen. Denn es sieht ja auch alles nach Champions League aus, nach diesem furiosen Abend gestern.
Ja, das stimmt.
Wir sind noch unter dem Eindruck der Champions League, aber blicken jetzt schon wirklich ein bisschen voraus auf das Bundesliga-Wochenende und gucken erstmal dahin, wo es sehr viel mehr brennt. Und im wahrsten Sinne des Wortes brennt es wahrscheinlich beim Nordderby. Werder Bremen gegen den Hamburger SV am Samstagnachmittag. Da ist wirklich sehr, sehr viel Brisanz drin. Bremen spielt im Prinzip ja gegen ganz Hamburg, gegen den HSV, ich habe es schon mal gesagt, und im Fernduell ja gegen St. Pauli, wenn wir nämlich mal auf die Tabelle gucken. Der Abstiegskampf ist noch super spannend. Werder hat gerade in der Tabelle 3 Punkte Vorsprung vor St. Pauli und St. Pauli eben auf dem Relegationsplatz. Und St. Pauli legt am Freitag gegen Köln vor, darüber sprechen wir gleich. Und jetzt erstmal eben über Bremen gegen HSV. Also Werder hat da schon den größeren Druck, ne? Das kann man schon sagen.
Ja, aber andererseits kann Bremen ja auch am HSV vorbeispringen. Also die bräuchten, glaube ich, mindestens ein 4:0 dafür, weil sie halt auch irgendwie das Torverhältnis ausgleichen müssen. Aber eigentlich, also wenn du mit so einem positiven Gefühl da reingehst.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es das primäre Ziel ist, am HSV vorbeizuziehen, sondern
erstmal.
Dann
hättest du die Nordmeisterschaft.
Ja, das stimmt. Aber wichtiger ist, glaube ich, erstmal nach unten zu gucken und vor allem sich zu überlegen, wie können wir es denn überhaupt schaffen, da den HSV zu besiegen? Denn zu dem Druck kommt ja auch noch ein bisschen Personalpuzzle. Mhm. Friedel ist gesperrt. Es fragen sich immer noch alle, was eigentlich mit Jens Stay? Man hört jetzt, man ist vorsichtig optimistisch, ob er dabei sein kann.
Ich glaube aber tatsächlich, dass du bei so einem Spiel dann das Risiko auch eingehst. Auch wenn er noch nicht bei 100% ist, auch ein 90% Stay könnte Bremen da, glaube ich, helfen.
Du meinst, er wird fit gespritzt zur Not?
Ja, Wahrscheinlich schon.
Ja, es ist natürlich in vielerlei Hinsicht vielleicht das wichtigste Spiel für Werder. Erstmal natürlich ist es dieses Derby, was man unbedingt gewinnen will, egal welche Konstellation in der Tabelle halt vorherrscht. Aber es ist eben auch so, dass ich finde immer noch Bremen akut abstiegsgefährdet ist, weil sie einfach auch dieses wichtige Spiel gegen Köln verloren haben, weil die Stimmung für mich irgendwie nicht so viel hergibt.
Ja, und es ist für beide das letzte Spiel gegen die direkte Konkurrenz, ne? Also wenn du da mal guckst, der HSV hat dann noch Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Bremen, Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim, BVB. Also das ist halt, du musst ja jetzt die Punkte holen, weil danach kannst du nicht damit rechnen, dass du nochmal einen Dreier holst.
Aber wie will Bremen das machen? Ich bin wieder bei Jens Stay. Ohne ihn ist es für mich ganz schwer vorstellbar, dass Bremen ein Spiel gewinnt, weil er derjenige ist, der ja aus dem Mittelfeld auch sehr viel Torgefahr ausstrahlt. Und ich glaube, in diesem Spiel kommt es sehr darauf an, wer hat die Kontrolle im Mittelfeld. Da muss Bremen ein bisschen mehr an sich reißen als Heimteam auch. Es geht wahrscheinlich viel um zweite Bälle und so und daraus dann Chancen zu kreieren. Und da ist Jens Stay einfach ein herausragender Mann. Und deswegen würde ich ihn, glaube ich, auch fit spritzen. Und dann ist es natürlich ein ganz, ganz interessantes Trainerduell auch. Ja. Wir haben Daniel Thun ist Trainer von Werder Bremen und Merlin Polzin ist Trainer beim Hamburger SV. Und die beiden haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, denn Polzin war ja mal Co-Trainer unter Thun in Osnabrück und in Hamburg.
Ja, ich finde die Geschichte so schön, weil Polzin stand ja wohl in Osnabrück so, ich glaube bei der U19 sogar noch, stand er am Seitenrand und hat sich Notizen gemacht. Und dann ist Thun halt zu ihm hin und hat gesagt, so, was hast du dir da eigentlich aufgeschrieben? Und ich habe irgendwo auch gelesen, dass der Polzin dann angeboten hat, eine Gegneranalyse zu machen und dass es das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so auf dem Niveau wie heute gab. Also, dass er so ein bisschen das Coaching von Thun auch revolutioniert hat.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem die Gefahr groß ist, dass man vielleicht ein bisschen durcheinander kommt und das ist nämlich Daniel Thun, Trainer von Werder Bremen, auch passiert letzte Woche nach dem Spiel gegen Köln.
Es ist alles sehr eng beieinander. Wenn wir am Wochenende gegen Bremen gewinnen, dann ist die Welt ein Stück weit schöner.
Ja, hat er sich wohl versprochen, oder?
Das kann mal passieren. Ich glaube, man wird es ihm verzeihen können. Die Fans sind natürlich total angestachelt schon. Es ist auch ein Hochrisikospiel, was ja für Werder Bremen auch immer bedeutet, es wird teuer, denn die zusätzlichen Polizeikosten muss Bremen zahlen.
Ja, und ich finde das dann immer so schade, dass solche Spiele nicht unter Flutlicht stattfinden können. Also klar, das ist halt dieses Drumherum, aber wie geil wäre das halt, wenn du dieses Derby dann wirklich abends 18:30 oder so hättest oder an einem Freitagabend von mir aus auch. Ich meine, die Wege sind kurz, dann können die Fans halt trotzdem rüberfahren. Ja, und so hast du es halt am Nachmittag. Und
irgendwie auch so
ein bisschen versteckt in der Konferenz.
Ja, aber trotzdem zur klassischen Bundesliga-Zeit 15:30 ist ja auch irgendwie schön. Ja. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich besser, das alles im Hellen stattfinden zu lassen. Die Polizei rechnet tatsächlich wirklich auch mit Ausschreitungen. So. Das gehört dann leider irgendwie dazu. Wir hoffen natürlich, dass das alles im Rahmen bleibt und dass nachher alle nur über das Fußballspiel sprechen.
Aber du hast ja halt dann auch einfach dieses Ding, sollte Bremen das verlieren, dann ist der Frust mit Sicherheit einfach da. Weil dann steckst du so richtig drin. Und ich habe das Programm gerade angesprochen, dann wird es wirklich, wirklich schwierig.
Ja, und dann lass uns auch noch mal kurz über den HSV sprechen. Ich finde ja, die können da entspannter reingehen und könnten mit dem Punkt durchaus zufrieden sein. Und genauso wie wir bei Bremen das mit einem Fragezeichen hinter Jens Stay haben, fragen sich die Hamburger natürlich alle, kann Vuškovic wieder spielen?
Ja, der hat, glaube ich, nicht mittrainiert mit der Mannschaft, ne? War irgendwie nur im Kraftraum bisher.
Genau, hat eine Knieprellung, hat zuletzt im letzten Spiel aussetzen müssen. Und es ist auch nicht ganz klar, wer muss da alles sein Go geben? Muss Tottenham vielleicht auch Licht geben, damit er spielen kann, weil die haben natürlich ein ganz besonderes Auge auf ihn. Fakt ist, mit ihm ist der HSV wesentlich stärker.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Bremen strahlt jetzt nicht so die krasse Torgefahr aus, dass es da immer so super brenzlig ist, aber trotzdem Vuškovic ist halt vorne und hinten wichtig.
Ja, immerhin beim HSV Miro Muheim wieder zurück und Lokonga auch wieder im Kader. Das also die positiven Nachrichten und dann bleibt uns nur noch zu tippen. Also ich habe ein leichtes Hamburg-Gefühl.
Du hattest ja vergangene Woche auch ein Köln-Gefühl, ne? Da war ich ja auch schon auf Bremer Seite. Deswegen ich ausgleichende Gerechtigkeit, ich sage wieder Bremen.
Okay, wenn es so kommen sollte, fällt Bremen da eine große Last ab. Wenn sie verlieren sollten, dann wird es sehr brenzlig. Alles auch so ein bisschen abhängig davon, was am Freitag eben passiert. Bei St. Pauli gegen Köln. Auch ein richtiges Abstiegsendspiel, vor allem aber jetzt eben für St. Pauli, weil Köln am vergangenen Wochenende das Spiel gewonnen hat. Bei einer Niederlage droht den St. Paulianern das rettende Ufer auf 5 Punkte wegzuschwimmen, sozusagen. Und Köln kann mit einem Sieg den Vorsprung auf die Relegation auf 8 Punkte hochschrauben. Also ein Schlüsselspiel ist es dann schon.
Ja, auf jeden Fall. Und Köln hat halt eben diesen Flow, dass du gegen die direkte Konkurrenz gewonnen hast. Dass auch irgendwie das unter Wagner jetzt gerade ganz gut funktioniert, auch vor allem die Offensive. Gegen Bremen halt, ja, ein Gegentor kassiert, aber es war halt ein Elfmeter. Sowas kann dir dann immer mal reinrutschen und ansonsten hinten wirklich gut gestanden.
Ja, das ist eben der Vorteil der Kölner, die können halt Tore schießen. Ne? Die haben 43 Tore geschossen, das ist der höchste Wert in der unteren Tabellenhälfte. Mit so einem Wert ist, glaube ich, ganz, ganz lange keiner mehr abgestiegen.
Und halt auch so mit dieser Doppelspitze mit Elmala und Ache, das funktioniert einfach. Ache trifft jetzt auch.
Ja.
Also der Vorteil liegt ganz klar bei den Kölnern.
Ja, der René Wagner, der Interimstrainer der Kölner, gibt Elmala irgendwie so eine neue Freiheit, dass er qua eigentlich in der Doppelspitze spielt, aber natürlich auch alle anderen Stärken ausspielen darf. Ich glaube, genauso musst du mit Elmala umgehen. Du darfst ihn nicht in irgendein Korsett zwingen und zu viel abverlangen, dass er auch zu viel nach hinten noch macht. Weil war das bisher eine zu große Last für ihn. Gib ihm einfach die Freiheiten und dann gibt er dir, glaube ich, ganz viel zurück.
Und vor allem halt das Selbstvertrauen. Ne? Also das hat er ja auch nochmal betont, dass er von seinem Trainer das bekommt, eben das Vertrauen. Und bei Kwasniok war es ja schon, der hat ja schon immer so Zweifel an ihm gesät. Vielleicht auch, um ihn zu schützen, damit die Erwartungshaltung nicht zu hoch wird. Aber es ist halt trotzdem, wenn der Trainer dich dann immer wieder auf die Bank setzt, obwohl du ein gutes Spiel gemacht hast.
Ja, ich meine, er hat trotzdem toll performt, ne, Elmala. Mhm. Und es ist immer noch nicht ganz klar, schafft er vielleicht noch die WM oder nicht. Vielleicht jetzt mit dieser neuen Rolle blüht er nochmal mehr auf und ist dann bei der WM im Sommer dabei. Wir gucken nochmal auf den FC St. Pauli. Irvine nach Sperre zurück. Du sagst immer, das ist auch ein Riesenunterschied, ob der dabei ist oder nicht. Also der gibt denen dann schon viel.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, jetzt gar nicht mal. Ich meine, der wartet ja immer noch auf sein erstes Bundesliga-Tor. Also das ist es jetzt nicht, dass du sagen kannst, okay, Irvine ist dabei, dann treffen sie auf jeden Fall. Aber diese ganze Organisation auf dem Platz funktioniert viel, viel besser, wenn er spielt.
Hm. Saliakas auch eventuell wieder dabei. Smith weiter fraglich. Also so in Top-Formationen können sie nicht auflaufen. Müssen aber tatsächlich, also St. Pauli ist zum Handeln gezwungen, ne? Sie müssen agieren.
Aber ich denke dann auch, sie spielen am Freitagabend zu Hause, das macht halt auch nochmal was, das Müllerntor. Ich glaube, aktuell ist auch noch Hamburger Dom, also du hast dann noch so dieses Riesenrad im Hintergrund, diese ganze Stimmung da drumrum, das ist halt einfach eine besondere Atmosphäre. Und ich meine, St. Pauli hat noch nie am Freitagabend verloren, seitdem sie aufgestiegen sind.
Ja gut, dann brauchen die gar nicht erst anpfeifen.
Eben.
Ne? Dann ist ja klar, wie es ausgeht. Also das am Freitagabend, St. Pauli gegen Köln. Wir gucken auf ein Spiel, das ist am Sonntagabend, 19:30 Uhr, ein spätes Sonntagsspiel also wieder. Borussia Mönchengladbach gegen Mainz. Hm. Ich finde auch richtig Druck drauf für Gladbach, denn die haben auch nur 5 Punkte Vorsprung vor der Relegation. Wenn St. Pauli gewinnen sollte, so wie gerade von dir vorhergesagt, sind es nur noch 2. Dann brennt nochmal die Hütte in Gladbach.
Voll, und ich finde, du siehst halt bei diesen Teams, wie unterschiedlich ein Trainerwechsel laufen kann in der Saison, weil Mainz unter Urs Fischer, das ist ja wirklich Next Level wieder.
Ja.
Was ich auch gar nicht so erwartet hätte, dass es auch in der Offensive so funktioniert, weil klar, der kam, um Mainz defensiv zu stabilisieren, was man eben von Urs Fischer auch erwartet, aber aus dieser kompakten Defensive funktioniert es auch nach vorne wieder besser. Voll im Flow, da sehe ich wirklich wenige Punkte, die für Gladbach sprechen.
Ja, wobei, also Mainz hat natürlich jetzt erstmal noch die Conference League vor der Brust. Wir wissen nicht, wie das ausgeht.
Wenn du da ins Halbfinale einziehst und mit diesem Schwung dann in das Sonntagsspiel gehst.
Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Kraftaufwand an. Da musst du immer unterscheiden, wie viel Körner lässt du körperlich und wie viel halt psychisch. Ich bin ja der Meinung, dass eigentlich egal, wie es ausgeht, also ich hoffe natürlich sehr, dass Mainz weiterkommt, aber also wirklich vor dem Hintergrund, dass Mainz da aus diesem Conference-League-Spiel kommt, muss Gladbach da einfach liefern. Also
ja, natürlich,
die müssen denen
sie
Feuer geben.
Aber das kann dich ja dann auch nochmal bremsen.
Die Gladbacher oder
ja.
Du meinst dieser Druck zu müssen?
Ja, weil Mainz muss nicht. Ich glaube, je nach Konstellation, wie es im Tabellenkeller ausgeht, kann Mainz sogar schon den Klassenerhalt dann klar machen. Kann, muss aber nicht. Also das ist ja halt genau der Punkt, weil da ist kein Zweifel mehr da, dass es da wirklich nochmal runtergeht. Und wenn du halt dieses
Wochenende... Ja, bei uns nicht, ne? Also offiziell gibt man das noch nicht zu, aber klar.
Nein, klar, dass der Verein das nicht sagt, aber auch so wie die Spieler auftreten, die spielen nicht wie ein Abstiegskandidat aktuell.
Dazu kommt noch, dass Amiri ja jetzt auch wieder dabei ist und er trifft gegen keinen Club so oft wie gegen Gladbach. Bei den Gladbachern aber auch Dix und Kastrop wieder fit, also sie muss gegen Leipzig ja angeschlagen raus. Da gibt es Entwarnungen. Robin Hack könnte wieder im Kader dabei sein und auch eine wichtige Meldung, Rocco Reitz bleibt Kapitän. Mhm. Die Fans hatten am vergangenen Wochenende ja ein Plakat gemacht und gesagt, so wer hier nach Leipzig geht, der kann nicht unser Kapitän sein. Und Trainer Eugen Polanski hat sich jetzt unter der Woche natürlich hinter ihn gestellt. Das wäre ein Drama gewesen, wenn er ihn jetzt, also wenn du darauf reagierst und ihn absägst, dann zersägst du ja alles.
Ja, und dann nimmst du dem Jungen ja halt auch alles.
Also, total.
Das habe ich aber auch ehrlicherweise nicht erwartet, dass er dann sagt, ach so, nö, wenn ihr das fordert, dann ändere ich das jetzt.
Finde ich aber gut, dass er ihn nochmal stärkt, denn ich glaube, ihn brauchen sie jetzt nochmal im Saisonendspurt. Aber eine Diskussion gibt es natürlich um den Trainer, um Eugen Polanski. Nicht wenige fordern, wenn sie das Spiel verlieren sollten, nochmal einen Wechsel auf der Trainerposition. Du kannst natürlich auch argumentieren, das ist Quatsch, weil niemand diese Mannschaft dann dahin coacht, dass sie übermäßig erfolgreich ist, weil die Mannschaft zu schlecht ist.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, die Mannschaft ist zu schlecht, aber du hast natürlich bittere Ausfälle bisher. Du hast Hack schon angesprochen, dass es dann halt, der kann ja im Endspurt jetzt nochmal ein Faktor werden, wenn er wirklich so fit ist, dass er zumindest mal eine Halbzeit auf dem Platz stehen kann.
Ja, aber hältst du das für realistisch, dass man nochmal was macht? Das Problem ist, du findest dann ja jetzt keinen, mit dem du perspektivisch irgendwie in die neue Saison gehen kannst. Also glaube ich zumindest nicht. Das heißt, du müsstest einen Feuerwehrmann holen. Also du müsstest Friedhelm Funkel holen. ich habe irgendwo gelesen,
geht das überhaupt?
Ruud van Nistelrooy wird sich von manchen gewünscht, so, weil er auch ein System spielt, was die Gladbacher irgendwie spielen wollen. Dieses 4-2-3-1, was ja jetzt auch schon mal in Leipzig probiert wurde. Das, wenn sowas schon losgeht, dass schon Trainernamen gedroppt werden und der alte Trainer ist aber noch im Amt, das ist auch immer ganz gefährlich.
Ja, ich bin auch nie ein Fan von diesen Panikreaktionen. Und ich muss sagen, dass die Gladbacher mich schon überrascht haben, wie lange sie an Seoane festgehalten hatten. Da habe ich eigentlich wesentlich früher, weil es einfach Gladbach ist, damit gerechnet. Und ich würde an ihm festhalten. Ich mache mir gar nicht allzu große Sorgen um Gladbach. Die werden die Klasse halten und dann kannst du im Sommer immer noch gucken.
Ja, denn von unten kommt ja auch nur mäßig Druck, wenn wir nämlich mal auf die Mannschaft gucken, die aktuell Tabellenvorletzter ist. Der VfL Wolfsburg spielt am Samstag bei Union Berlin. Mhm. Und da steht natürlich erstmal im Vordergrund, dass es das erste Spiel von Marie-Louise Itter ist. Ne? Und man könnte meinen, es kommt da wirklich ein dankbarer Gegner. Und ne, der sich durch vieles verunsichern lässt. Ich habe irgendwie jede Hoffnung verloren, dass Wolfsburg das noch irgendwie schafft.
Ja, also da bin ich absolut bei dir. Ich finde, bei Wolfsburg ist halt auch Maxi Arnold ein großer Faktor, dass der irgendwie jetzt seit Wochen meistens auf der Bank sitzt, ab und zu mal als Joker reinkommt. Hacking hat ja auch gesagt, naja, wenn er halt nur bei 80% ist, kann er nicht Bundesliga spielen. Also der einzige Spieler, den sie haben, der sich zu 100% mit dem Verein identifiziert, der spielt aktuell nicht.
Und wäre jetzt sein 400. Bundesligaspiel übrigens.
Ja, wahrscheinlich wird er auch eingewechselt. Aber das ist ja nicht das, was er sich vorstellt, dass er sein 400. Spiel für diesen Verein als Einwechselspieler bei einem Abstiegskandidaten macht.
Ohne ihn in der Startelf hat Wolfsburg übrigens nur einen von möglichen 27 Punkten geholt. Also vielleicht wirklich ihn mal, obwohl er nicht fit ist, in die Startelf, weil er einfach, glaube ich, ganz viel Mentalität reinbringen. Ja, okay, da ist dir natürlich auch nicht weitergeholfen. Nee. Aber blicken wir mal auf Union Berlin, Marie-Louise Itter, super spannend. Die Fotografen werden sich um sie scharen, wobei es natürlich total egal ist, ob da jetzt ein Mann, eine Frau oder ein Alien irgendwie an der Seitenlinie steht. Entscheidend ist die Qualität. Und da ist wirklich die Frage, wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, sie steht da auch eher für einen offensiven, mutigen Spielstil, inwiefern sie das jetzt aus dieser Union-Mannschaft rausholen kann und will.
Ja, genau. Ich glaube, das ist die Frage, ob sie das überhaupt will. Also jetzt gerade gegen Wolfsburg kannst du ja einfach darauf setzen, stehst hinten dicht und machst dann vielleicht einen Konter. Und vor allem, gib Wolfsburg den Ball, dann gewinnst du dieses Spiel am Ende, weil sie einfach nicht wissen, was sie damit machen sollen.
Aber wie siehst du grundsätzlich diese Personalie? Man könnte zum Beispiel auch damit argumentieren, dass sie ja eigentlich noch sehr unerfahren ist, also noch keine Profimannschaft in der ersten Liga trainiert hat. Andererseits, wenn alle Teams sagen würden, wir nehmen nur noch Trainer, die schon mal Erstliga-Club trainiert haben, dann gibt es keine neuen Trainer und Trainerinnen mehr. Also insofern, ich finde es gut, das mal auszuprobieren. Und ich würde mir fast sogar wünschen oder sehe auch die Option, wenn die jetzt 5 Spiele gewinnt oder super erfolgreich ist, dass sie in der kommenden Saison nicht die Frauenmannschaft von Union Berlin trainiert, sondern einfach die Herren weiter trainiert. Warum nicht?
Ja, warum nicht die Frauen? Also das ist ja dann halt auch der Punkt. Ist es auf jeden Fall eine Beförderung, wenn du Männertrainerin bist? Also sie kann ja auch mit der Frauenmannschaft da Großes erreichen.
Ja, aber natürlich ist es erstmal mehr im Fokus, wahrscheinlich gehaltstechnisch auch attraktiver, die Männermannschaft zu trainieren, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie sie es lösen. Aber auch da müssen sie sich hauptsächlich über den Inhalt entscheiden. So, was ist ihre Philosophie? Was wollen wir spielen mit der Männermannschaft? Was wollen wir spielen mit der Frauenmannschaft? Wer passt wohin am besten? Aber bevor du dann irgendwie nur eine Z-Lösung in der Männermannschaft findest, dann lass doch so, wie es jetzt ist.
Ich bin generell Fan davon, jemanden aus der Jugend, gerade wenn nicht mehr so viele Spiele zu spielen sind. Also sie kennt ja dann halt die Nachwuchskräfte, die da vielleicht warten, die Bock haben, sich zu zeigen, die dann vielleicht auch ein bisschen Offensive in das Unioner Spiel reinbringen können. Deswegen, ich bin absoluter Fan davon.
Aber ist jetzt natürlich totale Diskrepanz, wenn man das Trainerduell anguckt, Marie-Louise Itter, Trainerin-Debüt, und auf der anderen Seite haben wir den alten Haudegen Dieter Hecking, der möglicherweise zum zweiten Mal in Folge absteigt, was irgendwie seiner Karriere auch nicht gerecht wird, finde ich. Also das ist auch irgendwie ein bisschen schade.
Ja, dann ist es halt, aber das ist dann einfach so dieses Risiko, dass du eingehst, wenn du so aus Nostalgiegründen den Trainer holst. Weil ich glaube, da war schon viel dabei. So, ja, der bringt jetzt nochmal die Emotionen von damals, dieser Hacking, bringt er wieder zurück. Und das funktioniert halt nicht, wenn du das Team dafür nicht hast.
Apropos Nostalgie, wir blicken zum ersten FC Heidenheim. Der spielt am Sonntagnachmittag beim Sportclub Freiburg. Heidenheim kann die rote Laterne abgeben, wenn Wolfsburg am Tag vorher verlieren sollte. In Freiburg natürlich immer super schwer, aber auch da gilt Freiburg erstmal Europa League gegen Vigo. Wir hoffen, dass das mit dem Halbfinaleinzug klappt und auch da weißt du dann nicht, wie wirkt sich das auf das Spiel gegen Heidenheim aus.
Ja, und zuletzt war Freiburg ja gar nicht mehr so heimstark, ne? Die haben ihre Siege ja jetzt erstmal auswärts geholt.
Ja, stimmt, zwei Heimniederlagen in der Liga zuletzt.
Deswegen.
Aber spricht auch für, jetzt wollen wir es aber mal wieder unseren Fans hier ein bisschen angenehmer gestalten.
Ja, schon, aber du hast halt mit Heidenheim ein Team, das jetzt halt wirklich sich in Flow gespielt hat, womit niemand mehr gerechnet hat. Und ja, dieser Sieg vom vergangenen Wochenende, der kann dann nochmal extra Kräfte freisetzen. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel Freiburg rotieren wird nochmal. Beim letzten Spiel, vergangenen Sonntag, gab es ja, glaube ich, 6 Änderungen in der Startelf. Und wir wissen nicht, wie es heute Abend ausgeht.
Das stimmt. Ja, Heidenheim, das ist die Wundertüte. 3-mal ungeschlagen, nur noch 6 Punkte hinter der Relegation. Also ich sag mal so, so ein Rückstand wurde schon mal aufgeholt in dem Zeitraum. Also das ist jetzt nicht total unmöglich. Beim Blick auf das Restprogramm der Heidenheimer, nach Freiburg geht's gegen St. Pauli, eben dieses direkte Duell. Dann müssen sie zu den Bayern und nach Köln und dann noch gegen Mainz. Ja, also super spannend, was
aber
da noch
drin ist.
Sie
haben ja auch den Vorteil, dass sie am Sonntag schon wissen, wie die anderen gespielt haben.
Genau, das ist ja jetzt in dieser Phase auch immer entscheidend, wer legt vor, wer legt nach. Nachlegen können oder werden die Bayern. Und damit gucken wir mal nach ganz oben. Der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Sonntag 17.30 Uhr. Das Spiel, in dem die Bayern deutscher Meister werden können. Je nachdem, was eben Dortmund vorher macht. Also die Rechnung ist einfach, wenn Bayern mehr Punkte holt als Dortmund an diesem Spieltag, sind sie Meister.
Jo, ja, und wenn sie genauso viele holen, sind sie so gut wie Meister.
Und das ist natürlich ein tolles Duell, ne? Bayern gegen Stuttgart. Also ja, das so zu lesen, finde ich immer da, also das will man eigentlich nicht verpassen.
Vor allem halt wirklich in den vergangenen 2-3 Jahren. Das ist halt, das macht so viel Spaß, Stuttgart zuzugucken. Die sind neben Leverkusen in den vergangenen Jahren das Team, was am ehesten noch auf Augenhöhe mit den Bayern spielen kann oder das Potenzial dafür hat. Deswegen, also ich freue mich da drauf.
Ja, was man so hört, können auch die Bayern ganz attraktiv und spektakulär spielen.
Habe ich auch gehört, ne? Ja.
Soll jetzt in der Champions League wirklich auch ein toller Abend gewesen sein, da gegen Real Madrid. Also wer das verpasst hat, der hat den Fußball nie geliebt.
Ja, aber Manuel Neuer hat Argumente dafür gesammelt, dass er nicht zur WM fahren sollte.
Er wollte den Hype nicht zu groß werden lassen, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel Bayern-Stuttgart genau so ein Spiel wird wie das Bayern-Spiel gegen Real. Also torreich, also
komplett
attraktiv.
Komplett ohne Defensive.
Komplett ohne Mittelfeld möglicherweise. Ja. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie groß der Bayern-Kater jetzt ist, also wie sie dieses Spiel gegen Madrid auch wieder körperlich
ja, ist ja eigentlich
verpacken.
Genug Zeit, ne?
Ja, bis Sonntag ist schon viel Zeit und mit der Euphorie des Halbfinaleinzugs. Aber sie haben dann auch wieder das nächste Halbfinale vor der Brust, geht ja im DFB-Pokal auch noch ums Weiterkommen.
Aber Stuttgart auch.
Stuttgart auch. Und das, ich glaube ja, Bayern-Stuttgart ist auch, das sehen wir nicht zum letzten Mal in dieser Saison, das wird noch das DFB-Pokalfinale. Es tut mir leid für alle Freiburger und Leverkusen-Fans, so, die hätten natürlich gerne eine andere Konstellation, aber Bayern-Stuttgart als Pokalfinale, das wäre
schon
auch
schön,
irgendwie.
Ja. Wobei ich da sagen muss, ganz viele haben ja in der Champions League gesagt, boah, Real gegen Bayern, das wäre eigentlich, hätte das das Finale sein müssen, auch aufgrund, wie diese Spiele gelaufen sind. Und ich finde, nee, weil im Finale spielst du die Spiele anders.
Ja, dann und dann ist es nur eins auch, ne?
Genau, und dann hast du halt viel mehr dieses Verteidigen und dieses, keiner will einen Fehler machen, was du jetzt halt in dem Bundesligaspiel zwischen Stuttgart und Bayern wahrscheinlich nicht haben wirst. Weil für Stuttgart, klar, das sind noch wichtige Punkte und die wollen ja auf jeden Fall in die Champions League. Und Bayern hat den Anspruch, Meister zu werden an diesem Wochenende. Aber trotzdem glaube ich, dass da nicht so der ganz große Druck wie jetzt in einem Pokalfinale wäre.
Ja, offenes Visier, hoffe ich. Also es sind die beiden Teams mit dem meisten Ballbesitz. Bin gespannt, wie der VfB das ein bisschen, da wird es natürlich anpassen müssen. Die Bayern werden den Ball, glaube ich, weniger hergeben wollen. Und dann müssen sie eben gucken, dass sie ein bisschen was mitnehmen, um in der Champions League zu landen. 4 Punkte ist aktueller Vorsprung vor Leverkusen. Sie müssen auf Dennis Undaf verzichten. Das Thema hatten wir zuletzt. Das ist natürlich super bitter, dass er diesem Spiel fehlt. Aber
ja, wobei ich mir da dachte, ganz oft holen sich doch Leute absichtlich die 5. Gelbe, bevor sie gegen Bayern spielen.
Ja, aber ich glaube, gegen Bayern, das willst du nicht verpassen.
Ja,
nicht als Nationalspieler. Ne?
Genau,
also da wird Nagelsmann, wird da, wenn er seinen Job richtig macht, wird er bei dem Spiel auf der Tribüne sitzen. Aber der VfB, ich meine, von den letzten 31 Spielen gegen die Bayern hat der VfB nur 2 gewonnen. Es wäre mal wieder Zeit irgendwie, aber vielleicht heben sie sich auch fürs Pokalfinale auf. Wer weiß.
Ja, also ich sehe jetzt überhaupt keinen Druck bei Stuttgart. dass du da irgendwie was holen musst. Also natürlich freust du dich über jeden Bayern-Sieg, aber in dieser Saison gegen Bayern verlieren ist jetzt wirklich keine Schande.
Das stimmt. Es ist, glaube ich, in keiner Saison eine Schande, gegen die Bayern zu verlieren. Wir könnten beim VfB noch über ein paar Transfergerüchte sprechen. Man liest jetzt immer, der VfB steht vor einem Mega-Umbruch im Sommer. Vielleicht führt das jetzt an dieser Stelle zu weit. Das können wir ja auch noch vertagen, denn da ist ja noch nichts fix. Aber ich bin auch mal gespannt, wer bleibt, wer geht. Also
kommt vielleicht auch ein bisschen auf das Abschneiden an, ne?
Also ja, genau, wenn du in der Champions League landest.
Genau, dann und vielleicht dann wirklich einen Pokalsieg holst, das macht es ja nochmal ein bisschen attraktiver, wenn du weißt, das ist ein Verein, mit dem du Titel gewinnen kannst.
Ja, wir blicken mal auf die nächste Partie, Frankfurt gegen Leipzig. Das ist das Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr. Frankfurt muss punkten, damit Freiburg in der Tabelle nicht vorbeizieht, wenn Freiburg Heidenheim schlagen sollte. Und Leipzig muss punkten, damit im Kampf um die Champions League Leverkusen nicht zu nah rankommt. Ne? Aktuell RB 4 Punkte vor Leverkusen. Bei der aktuellen Form muss man sich, glaube ich, aber keine Sorgen machen, dass Leipzig das verdattelt. Die sind schon gut drauf.
Eigentlich nicht. Also ich meine, Eintracht zu Hause ist natürlich immer noch mal was Besonderes und die können ja unter Riera schon besseren Fußball spielen, als sie das zu Beginn der Saison gemacht haben unter Topmöller. Aber ja, dafür ist Leipzig gerade offensiv auch, finde ich, zu stark und die Eintracht halt immer noch so ein bisschen anfällig defensiv.
Ja, und sie sind nicht konstant, ne? Sie müssen halt mal vielleicht über 90 Minuten so spielen, wie jetzt zuletzt gegen Wolfsburg war das. Da war die erste Halbzeit super, in der zweiten haben sie dann irgendwie ein anderes Gesicht gezeigt.
Ja, wie auch gegen Köln schon, ne? Also du schaffst es nicht, über 90 Minuten konstant die Leistung auf den Platz zu bringen. Ich glaube, 18 verschiedene Torschützen haben die Frankfurter jetzt. Das ist ja dann auch so. Ist das jetzt ein positives Zeichen oder ein negatives?
Ich finde das immer gut, weil das macht dich schwer ausrechnen.
Genau, das stimmt. Aber du hast halt trotzdem keinen so Überspieler wie in den vergangenen Jahren.
Das stimmt, aber da hast du dann auch eine Abhängigkeit, aber vielleicht auch eine Verlässlichkeit, dass der immer trifft. 18 finde ich auch eine beeindruckende Zahl. Topwert ist übrigens 20.
Ja.
Und 18 verschiedene Torschützen, das haben sonst nur Bayern und der ist FC Heidenheim. Natürlich. Auch 18 verschiedene Torschützen. Ja. Bei Leipzig fehlen möglicherweise Orban und Lukeba. Die sind zumindest mal fraglich. Das wäre eine Chance, wenn da bei RB hinten die Defensive umgebaut werden muss. Und Frankfurt hat natürlich irgendwie Lust, auch so ein bisschen das Ergebnis aus der Hinrunde wieder gut zu machen. Ne? Da gab es hier 0-6 Klatsche. Ich glaube, das saß tief. Das war eine andere Eintracht. Das war aber trotzdem die höchste Pflichtspielniederlage in diesem Jahrtausend. Also ein bisschen Wiedergutmachung wünschen sie sich da, glaube ich, schon. Bei Frankfurt-Leipzig. Dann haben wir Hoffenheim gegen Dortmund am Samstag. Das ist ein Duell von zwei Teams, die sich wohl nicht mehr verschlechtern werden in der Tabelle, glaube ich. Mhm. Der BVB wird wohl Zweiter, Hoffenheim wird wohl Sechster, vielleicht noch Platz 5 drin. Denn so, da ist das Thema Champions League natürlich keins mehr, seit 4 Spielen ohne Sieg. Aber ich glaube, sie können trotzdem mit der Saison ihren Frieden machen.
Ja, das glaube ich auch. Ich erinnere mich, in der Hinrunde haben wir das als eins der schönsten Duelle noch irgendwie ausgemacht, weil Hoffenheim da ja auch noch einen begeisternden Fußball gespielt hat, was jetzt zuletzt so ein bisschen abhanden kam. Aber ich weiß, dass die Duelle zwischen Hoffenheim und Dortmund schon immer spannend wurden.
Ja, hitzig auch teilweise. Aber die Geschichten sind natürlich so ein bisschen abseitig. Spielt Fisnik Aslani bei seinem oder gegen seinen zukünftigen Club? Also wir haben schon gehört, nein, er ist kein Thema beim BVB, aber jetzt gibt es natürlich mit Ole Boog jemanden, der ihn ja nach Elversberg auch geholt hat. Gleiches gilt ja übrigens auch für Woltemade. Also da gibt es jetzt schon vielleicht kürzere Drähte, man weiß es nicht, inwiefern sich das auswirkt. Und beim BVB müssen wir doch nochmal über die Nico Schlotterbeck-Ausstiegsklausel sprechen. Nichts Genaues weiß man nicht. Also sie hat sich jetzt ein bisschen klarer gezogen, wie denn diese Ausstiegsklausel genau aussehen soll. Sie gilt angeblich nur, also alles nur unter Vorbehalt, wir haben sie ja auch nicht hier liegen, aber das, was man halt so liest und hört, sie gilt ja angeblich nur für 3 internationale Top-Vereine, Real Madrid, Liverpool und wahrscheinlich Elversberg.
Ja,
oder so.
Ganz sicher.
Aber es ist nicht der FC Bayern, das wird betont. Und sie muss wohl, diese Ausstiegsklausel muss rund um das WM-Finale spätestens gezogen werden. Also es gibt nur so einen Slot im Juli und dann verfällt die auch schon wieder. Mhm. Ja, das klingt doch jetzt gar nicht mehr so schlimm, oder?
Also klingt tatsächlich besser, wobei es trotzdem ätzend ist, wenn du im Juli dann nochmal den Spieler verlierst.
Ja, aber zumindest weißt du, er geht nicht zum FC Bayern. Ich glaube, das ist schon mal eine Erleichterung.
Wobei ich glaube, dass da eher die Bayern von sich aus der Grund sind, weil die haben mit Upamecano verlängert und die haben gar keinen Bedarf mehr an Schlotterbeck.
Nee, aber ich meine, dann irgendwie ein Transfer zu Real und Liverpool, das solltest du einfach irgendwie niemandem in den Weg legen.
Das finde ich auch okay.
Auch nicht als Borussia Dortmund und ich weiß nicht, ob das jetzt die Fans wieder ein bisschen beruhigt, Aber die Aufregung war schon ziemlich groß.
Wobei du bei Liverpool ja auch erstmal abwarten müsstest, wie da die kommende Saison läuft, ne? Wer da Trainer ist. Wird ja wahrscheinlich auch. Ich also keine Titel holen kannst du auch beim BVB.
Das stimmt. Ich glaube, ja, Alonso wäre doch Trainer in Liverpool, oder? Alles andere wäre jetzt irgendwie sehr überraschend.
Ja, das könnte schon sein.
Also,
ja.
Aber das gehört nicht in diesen Podcast.
Aber im Moment haben sie ja auch noch einen Trainer, dann sind wir wieder beim Thema, dass da Namen diskutiert werden, ohne dass der Trainer entlassen wurde.
Genau. Und wir sind ja jetzt in der Bundesliga unterwegs, Hoffenheim, Dortmund am Samstagnachmittag, genauso wie dann die letzte Partie, die wir noch besprechen müssen, Leverkusen gegen den FC Augsburg. Auch da die Konstellation, wir haben es jetzt schon angesprochen, Leverkusen muss das Spiel einfach gewinnen, wenn sie Chancen haben, in die Champions League einzuziehen.
Ja, auf jeden Fall. Also bei 4 Punkten Abstand, es sind nicht mehr so viele Spiele. Also du musst jetzt mal anfangen, das irgendwie abzubauen.
Leverkusen hat die historische Chance, übrigens in der ewigen Bundesliga-Tabelle Schalke zu überholen und auf Platz 8 zu klettern. Das wäre aber nur so ein Beifang. Ich glaube, das andere ist erstmal wichtiger.
Ja, das glaube ich auch.
Aber muss natürlich das Ziel sein, denn Augsburg kommt mit 5 Spielen ohne Sieg nach Leverkusen. Leverkusen deswegen Favorit. Ja, sie haben dann irgendwann auch noch die direkten Duelle gegen Leipzig und gegen Stuttgart. Aber müssen jetzt hier erstmal die Basis dafür legen gegen Augsburg. Ganz interessant ja auch, in Leverkusen wird eine Trainerdiskussion geführt. Man
sind
weiß,
wir wieder beim Thema.
Ja, Kasper Julmand möglicherweise dann wird dann nochmal im Sommer ersetzt oder soll möglicherweise ersetzt werden, je nachdem, wie man jetzt die Saison auch abschließt. Fabian Hürzeler ist ein Kandidat, ehemals St. Pauli. Und jetzt kommt ein neuer Name noch dazu, Andoni Iraola. Schon mal gehört?
Ja, weil ich das auch gelesen habe, dass er jetzt bei Leverkusen im Gespräch ist.
Aber da hast du den Namen zum ersten Mal gehört.
Das ist tatsächlich.
Ist Trainer von Bournemouth in England und ist aus derselben Talentschmiede von San Sebastian wie Xabi Alonso und Arteta. Mhm. Also das würde dahingehend wahrscheinlich schon passen, ohne dass ich diesen Menschen jetzt kenne.
Ich kenne ihn auch nicht, persönlich sowieso nicht. Aber ich habe da auch gelesen, dass der nicht unbedingt den Fußball spielen lässt, der zu Leverkusen passt oder den Leverkusen sich vorstellt.
Ja, jetzt ja sowieso erstmal nicht. Jetzt ist ja Kasper Julmand auch noch da.
Ja.
Unter anderem eben gegen Augsburg am Samstag. Zweite Liga, auch da am Wochenende, der 30. Spieltag. Schnell nur die Infos für euch, was passiert. Schalke als Tabellenführer spielt Sonntag gegen den Letzten, gegen Preußen Münster. Sollte das Spiel also gewinnen und den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Und Samstag dann das Topspiel, Dritter gegen Zweiter, Hannover gegen Paderborn. Das ist eines von diesen vielen direkten Duellen jetzt gerade.
Und Lukas Kwasniok ist beim KSC im Gespräch.
Ja, die brauchen einen neuen Trainer. Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung.
Gut, der kommt ja von da.
Hat er Werbung für sich gemacht zuletzt jetzt? Ich weiß ja.
Nee, aber der war ja da schon in der Jugend. Das wäre dann halt irgendwie nochmal so eine emotionale Rückkehr.
Ja.
Aber ja, ich bin ja kein großer Kwasniok-Fan. Deswegen kann ich jetzt keine Empfehlung für ihn aussprechen.
Mal gucken, ob das sich die Karlsruher beherzigen. Also Hannover, Paderborn und wenn Hannover das gewinnt, dann ist 96 nur noch einen Punkt hinter dem direkten Aufstieg. Also das wird möglicherweise auch nochmal richtig heiß. Also kann mir das schon gut auch vorstellen.
Ja, ich finde das aber auch, also das vergangene Wochenende hat ja so ein bisschen für klarere Verhältnisse gesorgt, weil es da eben halt auch direkte Duelle gab, weil Schalke sich ein bisschen absetzen konnte. Und ich war echt schon so, ja, ich glaube, das könnte die Abschlusstabelle sein. Und jetzt denke ich mir so, nee. Also da gibt es noch zu viele Duelle untereinander. Und
aber vorne schon, also auf Schalke auf 1 ist.
Schalke ist auch immer mal gut für so einen Bock gegen ein Schlusslicht, ne? Gerade wenn du jetzt immer noch Spitzenreiter bist und so langsam realisierst, okay, 2 Spiele vielleicht noch gewinnen und dann ist es durch.
Wird spannend. Gibt's natürlich alles zum Hören bei uns in der App. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga live und in voller Länge. Und dann ganz zum Schluss noch eine andere Hörempfehlung für euch. Ihr kennt ja sicher den Kollegen Arndt Zeigler.
Schon mal gehört.
Der mit der wunderbaren Welt des Fußballs. Der hat auch einen Podcast, Nachmacher. nee, ich glaube, er war sogar zuerst mit dem Podcast unterwegs. Ball You Need Is Love heißt der. Und er spricht Arndt immer mit prominenten Menschen über Gott und die Welt oder über den Fußballgott und die Fußballwelt. Der aktuelle Gast oder der Gast in der aktuellen Folge ist Sportshow-Moderator Alex Schlüter.
Den kenne ich auch.
Den habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Ein sehr interessantes Gespräch. Gönnt euch das und hört dann dieses Bundesliga-Update am Sonntag wieder.
Auf jeden Fall.
Schönes Wochenende.
Ciao.